Immanuel, Immanuel. Sein Name ist Immanuel. Er kam nicht nur für Israel. Gott ist mit uns, Immanuel. Gott ist mit uns, Immanuel. Ein erster Schrei in dunkler Nacht, in dumpfer Kälte eines Stalls. Nur seine Mutter wärmt den Saal. So hilflos doch der Herr des Alls. Verschwitzte Hirten sehen klar in dieser Krippe, diesem Kind. Was für sie nicht zu fassen war. Gott nimmt uns an, so wie wir hier sind. Immanuel, Immanuel, sein Name ist Immanuel. Er kam nicht nur für Israel. Gott ist mit uns, Immanuel.
Gott ist mit uns.
Gott ist mit uns, Immanuel. Vor dem Despoten auf der Flucht führt ihn sein Weg in das Exil. Der Hass trifft ihn mit aller Wucht. Zu Hause ist das Kreuz sein Ziel. Immanuel, Immanuel,
Immanuel.
Sein Name ist Immanuel. Er kam nicht nur für Israel.
Immanuel.
Gott ist mit uns, Immanuel.
Gott ist mit uns.
Gott ist mit uns, Immanuel. Was uns bedrückt, was uns bewegt,
was uns bewegt,
die Dinge, die uns nahe gehen,
und was uns nahe geht.
Er hat sich uns aufs Herz gelegt, was immer wir für Wege gehen,
unsere Wege kennt.
Immanuel, sein Name ist Immanuel,
Immanuel.
Er kam nicht nur für Israel,
Immanuel.
Gott ist mit uns, Immanuel. Gott ist mit uns, Immanuel.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Erkennet doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Das sind tolle Worte aus Psalm 4, den wir miteinander gesprochen haben, den wir gebetet oder bekannt haben. Und ich dachte, wir haben es ja in der Geschichte auch gehört von der Flucht nach Ägypten, wie Gott seine heilige Familie wunderbar geführt hat, nicht durch Anweisung des Engels. Und trotz der Gefahr, in der sie schwebten, waren sie ganz sicher, wie Psalm 4, Vers 9 sagt, ich liege und schlafe ganz im Frieden. Dann zwar nicht im Land Israel, in der Heimat, sondern in Ägypten, aber ganz im Frieden. Denn der Herr hilft mir, dass ich sicher wohne. Wer das weiß, dass Gott die Wege wunderbar leitet, der muss ja nicht in Unruhe und in Ängsten leben. Und man kann das wirklich erkennen. Man kann es erkennen, dass Gott seine Heiligen wunderbar führt. Zum Beispiel haben wir in der Bibel auch David. Die Davidsgeschichte ist eine lange Geschichte voller wunderbarer Führung Gottes. Oder die Apostel. Und auch heute noch zeigt sich das. Der Sören hat es auch schon angesprochen in der Vorstellung des Wochenspruchs. Man kann das oftmals erkennen bei Menschen. In den Lebensläufen vieler Kinder Gottes. Man kann davon hören, man kann in Berichten und Dokumentationen davon erfahren. Und ich dachte, viele Christen erkennen das durchaus an. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Man stimmt der Aussage ohne Umschweife objektiv zu und sagt, ja, Gott führt seine Heiligen. Und doch wird dann diese schöne Gewissheit angefochten und subjektiv in Frage gestellt. Gilt das wirklich für mich? Seht ihr, und dann wird die Zuversicht und die Gewissheit, Gelassenheit ganz schnell geraubt. Weg ist das. Und ich will in der Predigt zu den zwei wichtigsten Räubern etwas sagen. Was raubt uns diese schöne Glaubensgewissheit? Der eine Räuber heißt Missverständnis, der andere Unsicherheit. Zu beiden will ich etwas sagen. Erstmal zu Missverständnis. Seht ihr, wunderbar, Gott führt seine Heiligen wunderbar. Das bedeutet nicht angenehm. Wenn wir das umgangssprachlich so verwenden, das Wort, dann sprechen wir von einem wunderbaren Abend zum Beispiel. Nicht? Oder wir sagen, unser Urlaub war wunderbar. Und dann meinen wir, es war alles schön, es hat alles gepasst. Und nichts war auszusetzen. Wir haben uns rundum wohl gefühlt. Ich glaube aber nicht, dass David zum Beispiel, dem dieser Psalm 4 zugeschrieben wird, dass David sich wohl gefühlt hat, als er zum Beispiel von seinem Vorgänger Saul so lange Zeit verfolgt wurde, nicht? Da musste er fliehen, immer wieder hierhin, dorthin, verstecken in der Wüste, in Höhlen und so weiter. Nicht? Ich glaube nicht, dass er sich da wohlgefühlt hat. Oder als sein eigener Sohn dann eine Revolution gegen ihn anzettelt, dann er den Königshof in Jerusalem verlassen muss. Nicht? Und dann wird er unterwegs von Leuten beschimpft, die schon immer was gegen die Monarchie hatten, vielleicht. Nicht? Mit Eselsdreck beworfen, steht da so gar nicht. Ich glaube nicht, dass er sich da wohlgefühlt hat. Oder Maria und Josef, die Reise nach Bethlehem war schon nicht angenehm gewesen, wo es keine vernünftige Unterkunft für sie gab, dass sie dann ihr Kind in einen Futtertrog legen mussten. Nachher dann auf dem Weg nach Ägypten haben sie sicher auch so manchen schweren Gedanken gehabt. Der Apostel Paulus zum Beispiel, er wurde wunderbar geführt in viele Städte, wo er Gemeinden gründete, aber wo er eben auch geschlagen und verfolgt wurde, vertrieben dann wieder aus denselben Städten. Und wir lesen im Korintherbrief, dass er schreibt, ich geriet in Seenot. Er trieb auf dem offenen Meer. Ist nicht angenehm. Er war in Gefahr unter Räubern auf seinen Missionsreisen. Wunderbar heißt eben auch, dass die Heiligen sich oftmals vielleicht darüber wundern, wie Gott sie führt, weil sie es nicht verstehen können. Und manchmal erleben sie tatsächlich auch Gottes Wunder dabei, eine übernatürliche Weisheit und Macht. Und als ich das so niederschrieb, da fiel mir ein, eine Liedstrophe, natürlich ist das mal wieder Paul Gerhardt, nicht? Also der Mann ist ja wirklich unfassbar, hat auch wieder eine tolle Strophe dazu gedichtet, aus dem Lied Befiehl du deine Wege, lautet, ich glaube, die sechste Strophe, ich habe es nicht nachgeschlagen. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie es ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Also hier steckt ja beides drin, nicht? Das Wunder und das sich wundern, aber auch die Bekümmernis. Wir haben Bekümmernis in unserem Leben. Und habe zu dieser Strophe noch zwei Anmerkungen, die ich machen will. Das Bekenntnis von Paul Gerhardt ist sicherlich natürlich von einer persönlichen Erfahrung geprägt, wenn er das so schreibt. Persönliche Lebenserfahrung, Gott führt wunderbar im Rückblick, manchmal sieht man es, aber über weite Strecken seines Lebens war das für Paul Gerhardt eine Glaubensaussage und weiter nichts. Versteht ihr, was ich meine? Es war nur eine Glaubensaussage, ein Bekenntnis. Nicht etwas, was man fühlt und wo man sagt, schön, guck mal, wie toll alles im Leben läuft. So war es für Paul Gerhardt nicht. Ich möchte jetzt nicht aus seiner Biografie erzählen. Gerade wenn es anders scheint, wenn nur Missgeschick und Elend vor Augen ist, dann setzt eben der Glaube auf eine ganz andere Wirklichkeit und er setzt sie dagegen. So ist das auch in dem Psalm gemeint, wenn David sagt, er kennt es doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Appell, er kennt es doch, will ja gerade eben den äußeren Anschein der Wahrnehmung, die wir haben, eine andere Wirklichkeit dagegen setzen. Deswegen sagt er, er kennt es doch, nicht? Es kann eine Wirklichkeit da sein, die uns verborgen bleibt. Wir sehen sie nicht, weil wir etwas ganz anderes sehen und empfinden. Und der Glaube vermag aber die Dinge anders zu sehen als menschliche Beurteilung. Und der zweite Gedanke zu dieser Liedstrophe, Paul Gerhardt hat ganz offensichtlich ja vom Ende her beurteilt. Wenn er sagt, wenn Gott das Werk hinausgeführt hat, nicht, wenn es fertig ist, dann sieht man. Auch bei einem Bildhauer zum Beispiel, der hat etwas vor Augen, nicht? Vor seinem inneren Auge und da kloppt er da an dem Marmor herum. Mancher denkt vielleicht beim Zuschauen, warum kloppt er das denn jetzt weg hier? Sah doch schon ganz gut aus. Aber der Bildhauer hat ein anderes Bild, nicht? Und vom Ende her muss man es beurteilen, wenn dann so eine Statue fertig ist und wunderbar aussieht. Wenn Gott sein Werk vollendet hat, schauen wir zurück und staunen und sehen, das ganz Unerwartete ist ja tatsächlich geschehen. Was man sich überhaupt nicht vorgestellt hat. Und das stellt sich dann als Segen für Gottes Kinder heraus. Ich habe das jetzt auch wieder erlebt. Wir hatten letztes Jahr im Herbst eine Lobpreis- und Einkehrtage. Ich wusste nicht, ob ich es weitermachen soll, ob ich zur Verfügung stehen soll dafür. Wir hatten zu wenige Leute, wir hatten Fehlbelegung. Ich habe dann gesagt, ich bitte Gott um ein Zeichen, er soll uns hier mal leiten. Und da hatte ich mir das so ausgedacht, wenn wir kein Minus machen, obwohl wir natürlich Minus haben, nicht, aber gehen ja auch immer dann mal noch Spenden ein, dann will ich da dranbleiben und sagen, okay, ich stehe weiter zur Verfügung. Und da habe ich das so gebetet und dachte schon, na, da muss der Herr sich jetzt aber beweisen, nicht? Also, dass auf einmal so viele Spenden eingehen, ist unwahrscheinlich. Wir hatten irgendwie 5 Leute zu wenig, nicht? Das ist bei 3 Tagen in einem Freizeithaus nicht wenig Geld. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte so, jetzt kann der Herr das ja mal zeigen. Da habe ich angerufen im Christusdienst Geschäftsstelle und sind Spenden eingegangen. Nö, sind keine Spenden eingegangen. Da habe ich gesagt, na ja, da bin ich ja raus aus der Nummer. Das ist nämlich auch anstrengend für mich, ne? Und dann sagt sie aber, weißt du, das Freizeithaus hat uns die 5 Betten gar nicht in Rechnung gestellt. Die machen nämlich zu, ab 1. Januar ist Schluss da. Und da haben die wahrscheinlich gesagt, das ist auch egal. So, jetzt haben wir kein Minus. So, da bin ich also drin geblieben, habe gesagt, okay, ich habe es gesagt, Gott hatte anders, als wir das gedacht haben, als ich mir das ausgedacht hatte. Das ist ja Gottes Kunst. Jetzt finden wir aber überhaupt gar kein Haus für 2025. Wir haben 20 Häuser angefragt, wir finden keine Unterkunft. Also ich bin mal gespannt, wie Gott noch wunderbar die Sache rausführen wird. Ich will nur das nur sagen, wir können das oftmals überhaupt nicht beurteilen, was die Dinge, die wir heute erleben, wirklich bedeuten. Wir haben in unserem begrenzten Horizont dann einen Eindruck, nicht für heute, und dann sagen wir, wie kann denn das nur sein und warum macht Gott denn dies oder das? Wir müssen lernen, vom Ende her zu denken, und das Ende wird für die Kinder Gottes immer Segen sein. Wisst ihr warum? Weil Gott es verheißen hat. Er hat es dir versprochen. Er hat es versprochen, es wird am Ende Segen sein. Ob wir das jetzt nachvollziehen können oder empfinden, steht auf einem anderen Blatt. Vielleicht ist jetzt Bekümmernis und Trauer, aber die Zeit wird kommen, wo es öffentlich zutage tritt, dass Gott es gut mit uns gemeint hat. Und wir können das an vielen Beispielen aus der Bibel und in christlichen Lebensbildern und Geschichten sehen, können unseren Glauben stärken und daran uns aufrichten, wenn wir mutlos werden. Das mal als Impuls zu dem Räuber-Missverständnis. Also wir müssen vielleicht manchmal anders daran gehen, damit uns die Glaubensgewissheit erhalten bleibt. Eine zweite Räuber ist die Unsicherheit. Dazu will ich euch mal ein Beispiel am Anfang erzählen. Stellt euch vor, es ist eine Tombola und da hat man den Hauptgewinn. Und man weiß das aber gar nicht, dass man diese Losnummer in der Tasche hat. Da wird man sich das ja nicht dann abholen, den Hauptgewinn, wenn man das gar nicht weiß, nicht? Und ich denke, die Unsicherheit ist ein Räuber, nämlich die Unsicherheit, gilt diese Aussage für mich, dass Gott seine Heiligen wunderbar führt. Da sagen wir vielleicht, ja, David, ja, das war ja, David war ja ein mutiger Mann, nicht? War ein Glaubensheld, ein Held Gottes, der etwas wagte. Solchen Leuten steht Gott bei. Die lässt er dann seine besondere Führung erfahren, aber ich bin ja wankelmütig, nicht? Oftmals feige und bin nicht auf meine eigene Sicherheit bedacht. Ich bin gar kein Glaubensheld. Wird also Gott mich dann wunderbar führen? Vielleicht ist man so inkonsequent, schwach oft. Schuldig. Oder man sagt, Paulus, ja, oder der heilige Franziskus, ja, die haben alles aufgegeben, haben ihr altes Leben hinter sich gelassen, sind im Glauben ganz neue Wege gegangen. Da ist es klar, dass Gott sie wunderbar führt, aber ich? Mein ganzes Leben habe ich in demselben Haus verbracht, nicht? Und seit 30 Jahren gehe ich meinem Beruf nach, meine Tage verlaufen immer in denselben Bahnen. Für mich gilt Gottes wunderbare Führung bestimmt nicht. Könnte doch sein, nicht? Dass da so eine Unsicherheit ist. Wenn wir so denken, dann werden wir überhaupt gar nicht in die Freude und den Frieden leben, den die Heiligen eigentlich erfahren sollen nach Gottes Bestimmung, sondern wir werden dann darum betrogen und beraubt, weil die unsichere Frage dahinter irgendwo in uns ist, ab wann ist man eigentlich heilig genug, um zu denen zu gehören, denen Gottes wunderbare Führung dann gilt, nicht? Seinen Heiligen steht ja da. Bin ich das? Vielleicht ist das nicht so bewusst, dass man das so formuliert, aber man hat ja manchmal auch so etwas unterbewusst, nicht? Das schwelt so, ohne dass man es in Worte fassen kann. Und dazu will ich noch zwei kurze, einfache Gedanken sagen. Paulus spricht in vielen seiner Briefe die Gläubigen in den Gemeinden, an die er schreibt, als Heilige an. An die Heiligen in Rom zum Beispiel, nicht? Er würde, wenn er jetzt heute lebte und an Pölzig schriebe, an die Heiligen in Pölzig, die sich in Pölzig versammeln, schreiben. Und er macht da keinen Unterschied. Warum sind sie Heilige für Paulus, dass er sie so anspricht? Weil Jesus diese Gläubigen durch sein Blut aus der Welt erkauft hat und geheiligt hat für Gott. Und weil sie durch die Taufe und ihr Bekenntnis zu Christus nun zu Gott gehören. Sie sind Gott zugehörig, deswegen sind sie heilig. Ohne Unterschied. Es gibt ja auch keine Abstufungen von ein wenig heilig und hier ist heilig und da ist sehr heilig. Es gibt diese Unterschiede nicht, so wie man auch nicht ein bisschen schwanger, schwanger und sehr schwanger ist. Natürlich, Sören hat das schon angesprochen, in der Lebensführung zeigt sich das vielleicht unterschiedlich, nicht? In unterschiedlichen Graden. Da kann unterschiedliche Reife da sein im Glauben. Manche Leute sind sehr wagemutig, setzen alles auf eine Karte, haben ungewöhnliche Lebensläufe. Das mag sein, aber von dem Stand her ist kein Unterschied. Psalm 4 heißt ja auch nicht die Zeile, erkennet doch, dass der Herr seine besonderen Heiligen wunderbar führt, sondern es heißt einfach seine Heiligen. Und das führt mich zum anderen Punkt. Gottes Führung liegt gar nicht in den Qualitäten seiner Heiligen begründet. Dass er David wunderbar geführt hat oder Paulus lag gar nicht daran, dass die irgendwelche besonderen Qualitäten hatten, sondern dass Gott mit ihnen etwas Besonderes vorhatte. Wisst ihr, und wenn das Leben mancher Christen sich vielleicht 60 Jahre im selben Haus abspielt und 30 Jahre im selben Beruf und da wenig Bewegung drin ist, weil Gott für sie keine andere Berufung hat, dann ist das so. Und trotzdem ist es eine wunderbare Führung Gottes. Paulus wird ja zum Beispiel gesagt, ich habe dich schon von Mutterleib auserwählt, dass du mein Werkzeug sein sollst, meinen Namen zu verherrlichen vor Königen und unter allen Heiden, nicht? Und leiden musst. Gottes wunderbare Führung, weil er es gesagt hat. Und das heißt, Gott führt das Volk Israel zum Beispiel auch aus Ägypten, aus der Knechtschaft, durch die Wüste ins Land Kanaan. Warum? Wegen ihrer Qualitäten? Na, weil es Abraham verheißen hat. Weil er es versprochen hat. Und wenn du Christ bist, wenn du dich zu Christus zugehörig weißt und bekennst, dann gehörst du zu seinen Heiligen und dann gilt dir Gottes wunderbare Führung. Das ist die Wahrheit, lass sie dir nicht rauben. Wir wollen das Abendmahl feiern, indem wir das ja deutlich machen, dass Jesus sagt, hier, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das ich gebe für das Leben der Welt, für euch gegeben. Wenn du es glaubst, wenn du es gläubig nimmst, dann gilt es dir. Dann gilt dir auch Gottes wunderbare Führung in deinem Alltag. Mögen die Dinge noch so chaotisch erscheinen. Aber das ist eine Herausforderung, das als eine Glaubensaussage über das zu stellen, was wir sehen, empfinden und beurteilen. Wie Paul Gerhardt das ja deswegen auch in eine schöne Liedstrophe gedichtet hat. Und deswegen möchte ich mit diesem Appell abschließen, dass wir den Glauben uns stärken lassen in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Deswegen versammeln wir auch uns hier und singen die Glaubenslieder oder sprechen miteinander, beten miteinander, damit dieser Glaube wach bleibt. Und wir feiern das Mahl, weil wir erwarten, dass geschieht, was Jesus verheißen hat. Dass nämlich in diesem Brot und Wein die ganze Fülle, die in ihm ist, uns mitgeteilt wird. Glaube es. Und bekenne das, sprich das aus. Wir müssen das aussprechen. Wir sprechen so viele unsinnige Dinge aus. Lamentieren. Ach, es ist alles so furchtbar. Kann man ja sagen. Man kann ja jeden Tag immer wieder sagen, die Situation ist so furchtbar. Ja, es ist alles so schrecklich und so. Ja, das wird aber überhaupt gar nichts verändern. Wir können auch sagen, die Situation ist schlimm, aber Gott ist größer. Gott hat einen Plan, er wird mein Leben wunderbar führen, er hat es verheißen. Und wenn du noch nicht zu seinen Kindern gehörst oder das nicht weißt, dann wird es Zeit, dann mach's fest. Es ist ja immer die Möglichkeit, solange es heute heißt, ist ja die Möglichkeit, sein Leben Gott hinzugeben, sich zu bekehren und zu sagen, ich will dazugehören. Das schenke Gott uns, dass der Glaube lebendig ist und dass auch unsere Gemeinde das genau bietet, Stärkung, Tröstung, Aufrichtung. Amen.